Servus und ganz herzlich willkommen zur Schlagschuss-Episode Nummer 38. Heute mit einem Olympia-Spezial, denn die NHL pausiert aufgrund der Olympischen Spiele Milano Cortina 2026, gibt uns aber die Zeit, in das olympische Turnier etwas tiefer einzutauchen und sag allen voran natürlich Servus an meinen Linemate am Mikrofon, an Stefan Ustorf. Stefan, grüße dich.
Servus, Ruppi.
Ich hoffe, das Servus ist auch gut angekommen, denn du bist nicht gerade ums Eck, Stefan. Wo bist du denn gerade?
Ich bin zurzeit bei mir zu Hause im Haus in Ohio, aber bin unterwegs. Ich war die letzten 12 Tage oder so eigentlich nur unterwegs, nur im Maisstadion. Zuerst an der Westküste, dann hier im Mittleren Osten unterwegs. Dann gestern war ich in Chicago oder am Wochenende. Bin unterwegs gewesen, ja.
Heißt beruflich viel scouten, viel Eishockey anschauen.
Ja, gut, klar, natürlich, wenn bei uns in Europa hauptsächlich eigentlich kein Eishockey gespielt wird, außer in Finnland, und hier drüben geht's weiter, muss ich natürlich ein bisschen was tun. Kann ich 2 Wochen lang rumsitzen zu Hause, das geht nicht.
Nee, das kann ich mir vorstellen, das wäre auch überhaupt nicht Stefan Ustorf-like. Wie hast du dann den Spagat hinbekommen, dir die Olympischen Spiele dann auch noch anzuschauen?
Ehrlich gesagt, ja, logischerweise in der Früh, in der Zeitverschiebung natürlich sind die Spiele meist vormittags. Ich gebe zu, dass ich das Spiel gestern gegen die USA nicht gesehen habe, weil ich da im Eisstadion war. Also ich habe nicht alles gesehen bei Olympia, nur ein paar Sachen, aber das, was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend.
Mhm. Ja, wir werden jetzt gleich ein bisschen tiefer eintauchen. Die kurze Inhaltsangabe an euch. Es geht hauptsächlich um die Olympischen Spiele. Wir wollen uns natürlich die deutsche Mannschaft anschauen. Was ist bislang passiert in der Gruppenphase? Was erwartet uns in der Zwischenrunde? Was in einem möglichen Viertelfinale? Wir wollen natürlich ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Blick ein bisschen auf die Schweiz. Da gab es eine schwerere Verletzung von Kevin Fiala. Kanada sehe ich unfassbar stark und irgendwie auch unbezwingbar. Über die müssen wir auch reden. Und last but not least, es war ja seit der letzten Episode auch ein bisschen NHL noch unterwegs. Das heißt, wir knallen wieder 6 Schlagschüsse verbal ins Mikrofon zur Lage in der NHL. Darf natürlich nicht fehlen. Stefan, die Gruppenphase ist beendet bei den Olympischen Spielen. Die gute Nachricht zuerst, wir sind Zweiter geworden. Die schlechte Nachricht, es war bislang nur ein einziger Sieg dabei, gleich zu Beginn gegen Dänemark 3-1. Danach gab es 2 Niederlagen. Bisschen überraschend gegen Lettland 3-4. Dann, ja, ein bisschen erwartungsgemäß gegen die USA ein 1-5. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse mit 3 Spielen, die wir bislang hatten und 3 Fragen zu den jeweiligen Spielen. Starten mit Deutschland-Dänemark, diesem 3-1. Perfekter Start für mich. Leon Dreisaitl, auf den wir uns alle riesig gefreut haben, braucht gerade mal 23 Sekunden, dann fälscht er den Pass von Freddy Tiffels ab. Da muss man auch dazu sagen, beide sind ja Kindheitsfreunde, kennen sich von Kindesbeinen an, haben glaube ich sogar in derselben Straße gewohnt, sind zusammen aufgewachsen, Junioren-Eishockey gespielt, bis heute beste Freunde. Und jetzt spielen sie nebeneinander in der ersten Sturmreihe bei den Olympischen Spielen zusammen für Deutschland. Josh Semansky komplettiert diese Reihe. Aber lass uns gerne bei dem Duo bleiben. Wie sehr hat dir die Reihe gefallen mit Freddy Tiffels und Leon Dreisaitl? Und ja, wie findest du die Chemie zwischen den beiden? Das hat ja erstaunlich gut geklappt direkt.
Ja, also gut, in dem Spiel natürlich nach 23 Sekunden, das ist ein Traumstart für uns, wenn vor allem der wichtigste Spieler, den wir haben, sofort ein Tor schießt, gehen die Erwartungen natürlich ganz schnell nach oben. Im Endeffekt war das Spiel eine Situation, die eindeutig gezeigt hat, dass wir hier über ein Turnier sprechen, wo wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die ihre besten Spieler dabei hat, sondern das macht der ganze Rest ja auch. Und du hast einfach gesehen, wie eng alles ist. Du hast gesehen, dass auch eine Mannschaft wie Dänemark mit den paar NHL-Spielern, die sie haben, mit den Spielern aus der American Hockey League in der Lage ist, gutes Eishockey zu spielen. Sie haben einen hervorragenden Torhüter. Und dann ist es das dementsprechend schwere Spiel geworden. Was Tiffels und Dreisaitl angeht, war das wahrscheinlich das beste Spiel, was sie zusammen gehabt haben. Ansonsten muss ich zugeben, dass vor allem, wenn wir über Chemie sprechen, ich im Augenblick bei Deutschland noch nicht sehr viel sehe. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, sind auch öffentlich angesprochen worden. Du hast das Gefühl, dass man sich einfach zu sehr auf gewisse Spieler verlässt und sagt, okay, ihr macht das schon, und dass der Rest dann, ja, vielleicht auch mental ein bisschen untergeht in dem Sinne und sagt, ja gut, ich muss die Scheibe zu Spieler XY spielen, ich muss. Und wir sehen nicht befreit aus. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht dass wir nicht befreit Eishockey spielen, dass wir zu viel nachdenken und dass wir zu oft auch auf nur gewisse Spieler schauen. Und sicherlich waren die Ergebnisse, die Spiele nicht gut. Ich fand jetzt zum Beispiel, dass wir gegen Lettland kein so schlechtes Spiel gemacht haben. Lettland ist aber auch eine gute Mannschaft. Und im Endeffekt haben wir da unsere Chancen nicht reingemacht. Und Lettland hat das Spiel gewonnen, weil sie kaltschnäuziger waren vor dem Tor. Das kann dir immer passieren. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hinstellen sollten und sagen, was für eine Katastrophe, wir verlieren gegen Lettland. Auch Lettland kann Eishockey spielen und das ist nicht das erste Mal, dass wir gegen sie verloren haben. Das größte Problem, was wir meiner Meinung nach haben, ist die völlig die Erwartungshaltung, die einfach viel zu hoch war vor dem Turnier. Ich meine, ich habe es oft genug gesagt, dieses Zeug, wenn das ist das beste Team, was wir jemals aufs Eis gestellt haben, das ist, ich meine, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber da sind 20 Leute involviert und ich kann nicht sagen, dass da Spieler dabei sind, die in die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten gehören, von ihrer Leistungsstärke her, sondern das sind Spieler, die zum jetzigen Zeitpunkt da sind, weil sie sich das verdient haben, das ist alles gut, aber was du mit diesen Aussagen dann halt immer schürst, ist eine völlig überzogene Erwartungshaltung, die dann typisch deutsch natürlich dir auch sofort wieder um die Ohren fliegt. Du siehst ja die Kommentare, du hörst ja, wie die Fans da drauf reagieren und auf einmal ist alles, was wir gemacht haben, Katastrophe und schlecht, weil halt jeder gedacht hat, wir gehen jetzt dahin und schießen alles aus der Halle. Das ist halt einfach völliger Quatsch. Fakt ist, wir haben jetzt, wenn man sich die Situation anschaut, eigentlich von allen Mannschaften, wie soll ich das sagen, fast die einfachste Route ins Halbfinale. Ja, wir spielen gegen Frankreich und wir spielen dann gegen die Slowakei. Ich meine, Kanada muss aller Voraussicht nach im Viertelfinale gegen Tschechien spielen. Die USA spielen im Viertelfinale gegen Schweden. Wenn wir Frankreich schlagen, spielen wir im Viertelfinale gegen die Slowakei. Also eigentlich sollten wir jetzt hier sitzen, sollten uns auf unsere Tugenden konzentrieren, sollten hart arbeiten im Training und sollten versuchen, dass wir das Beste aus dieser Situation rausholen können, weil wir in einer relativ guten Position sind. Aber es muss in den nächsten 24 Stunden auch mental einiges passieren, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen.
Hat Nico Sturm ja auch gesagt, jetzt nach dem dritten Gruppenspiel, wir haben viel gelernt. Ich glaube, dass das dazu zählt. Du hast ja auch recht mit allem, was du sagst, Stefan. Wir werden auch auf alles noch kommen, also sowohl auf die Probleme im deutschen Spiel, die vielleicht ein bisschen zu kritisch gesehen werden, als natürlich auch auf den vermeintlich leichtesten Turnierast, wenn man so möchte. Aber lass uns nochmal kurz bei dem USA-Spiel bleiben und auch bei was sehr Positivem. Tim Stützle mit einem Doppelpack, der hat jetzt in jedem Spiel getroffen und das, nachdem er zweimal bei einer WM kein Tor geschossen hatte. Also er ist schlussendlich voll angekommen, auch in der deutschen Nationalmannschaft, wenn auch mit einer leichten Verzögerung. Ist er für dich bislang der beste Deutsche bis hierhin?
Ja, auf jeden Fall. Mit Sicherheit auch der erfolgreichste Deutsche. Ich glaube, auch Moritz Seider spielt da sehr, sehr gut für uns. Es ist schwierig, wie gesagt. Ich bin nicht vor Ort, ich kenne die Kleinigkeiten nicht, aber natürlich muss ich mich schon fragen, wie ein Spieler wie Nico Sturm zum Beispiel in einem Spiel die zweitwenigste Eiszeit bei den Stürmern haben kann in unserer Nationalmannschaft. Das ist eine Sache, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann von außen. Wie gesagt, wieder von außen. Ich bin nicht da, ich weiß nicht, aber 100% fit ist, kann ich nicht beurteilen, aber mit Sicherheit gibt es da Fragezeichen, die man hat. Tim Stützle spielt sehr gut, meiner Meinung nach, sehr erfolgreich. Du siehst ihm an, dass er unbedingt will. Er arbeitet extrem hart, er ist umtriebig, hat natürlich auch die dementsprechende Eiszeit dazu, steht gefühlt fast jeden zweiten Wechsel auf dem Eis. Klar, das ist okay, aber das ist auch das, was wir im Endeffekt von ihm erwartet haben. Er ist einer der besten Spieler der Welt und wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen bei diesem Turnier, dann muss er so Eishockey spielen für uns.
Ja, für den inoffiziellen Titel des bislang besten Deutschen nach der Gruppenphase hat, finde ich, auch Philipp Grubauer eine Menge Aktien drin. Also alleine gegen die USA 37 der 38 Torschüsse der Dänen entschärft. Also ohne Grubi wäre die Nummer auch ganz anders ausgegangen. Das wollen wir auch mal nicht vergessen. Wie wichtig ist denn so ein international unfassbar starker Torhüter wie Philipp Grubauer, zuletzt ja auch unglaublich formstark in der NHL, Stanley Cup Champion von 2008, 18. Wie wichtig ist so ein Grubi für diese deutsche Mannschaft?
Du kannst bei diesem Turnier, egal ob das der Philipp für uns ist, oder du kannst bei diesem Turnier ohne eine Top-Torhüterleistung keinen Erfolg haben. Und wir brauchen Philipp Gruber, der muss sein bestes Eishockey spielen, damit wir in diesem Turnier bestehen können. Und von daher ist er absolut überlebenswichtig für uns, ist ohne Frage unser wichtigster Spieler.
Dann schauen wir auf Gruppenspiel Nummer 2, Deutschland-Lettland, 3-4 der Endstand, also die erste Turnierniederlage. Du hast es gerade schon gesagt, es ist danach so ein bisschen was über die Deutschen eingebrochen. Viele haben von einer Enttäuschung gesprochen, unnötige Niederlage, manche haben auch gesagt, es war ein bisschen überheblich. Ich glaube, insbesondere diese 4 Gegentore haben doch sehr geschmerzt. Und da würde ich sagen, drehen wir den Scheinwerfer mal ein bisschen auf die deutsche Defensive. Gibt's für dich, Stefan, einfach einen zu großen Leistungsabfall hinter Abwehrchef Moritz Seider? Insbesondere was so das Positions-, Körperspiel und vor allen Dingen auch den Spielaufbau angeht.
Gut, da haben wir ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass wenn man die Mannschaftsteile miteinander vergleicht, dass wir mit Sicherheit im Sturm breiter und besser aufgestellt ist eine Verteidigung. Das, glaube ich, sieht man im Augenblick auch. Es ist ein anderes Level, es ist klar. Es ist eine kleine, was man auch nicht vergessen darf, ist die kleine Eisfläche für uns. Und außer Mo Seider spielt halt von uns kein Verteidiger auf der kleinen Eisfläche. Und speziell die kleine Eisfläche, speziell für Verteidiger ist das ein schwieriges Spiel. Wenn Mannschaften konsequent hart vorchecken, hast du weniger Platz, weniger Zeit, die Winkel verändern sich. Also für Verteidiger ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger, sich an die Eisfläche zu gewöhnen. Und ja, wir haben halt im Augenblick ein paar Jungs, die noch nicht da angekommen sind, wo sie hin müssen oder wo sie sein können. Ich meine, wir können es jetzt viel diskutieren und ich habe es vorher schon gesagt und ich sage es immer wieder. Das Deutsche, also ich weiß, Kai Wissmann zum Beispiel kriegt im Augenblick unglaublich viel ab, wird sehr, sehr hart kritisiert. Ich finde das... Wir können uns nicht erlauben, auf Kai Wissmann zu verzichten. Er ist seit Jahren der beste deutsche Verteidiger in der DEL. Ich meine, ich weiß nicht, was ist da. Also ich glaube, meiner Meinung nach gibt es da überhaupt nichts zu diskutieren. Er wird Meister, er ist der wichtigste Spieler bei den Eisbären Berlin. Er hat Erfolge vorzuweisen, die kann kein anderer deutscher Verteidiger vorweisen. Ich weiß jetzt nicht, warum da immer, wir reden immer wieder über den einen oder anderen, der halt mediale Präsenz bedeutet nicht, dass du Eishockey spielen kannst. Aber klar, der Kai ist jemand, der im Augenblick viel einstecken muss, weil er auch nicht gut spielt. Und das weiß er selber. Aber das ist einfach der Fakt, dass es nicht so viele Alternativen gibt für uns in Deutschland. Wie gesagt, ich habe es auch schon, wir haben drüber gesprochen. Wir sind alle Bundestrainer im Augenblick und im Nachhinein sind wir sowieso alle schlauer als der Harry Kreis und sagen, ja, hättest du mal und hier und da, das ist wie beim Fußball genauso bei der WM, wo jeder weiß, was er besser machen kann.
Ja.
Und es wird bei jedem Turnier Situationen geben, wo Spieler zu Hause bleiben, wo der eine oder andere sagt, da hättest du doch mal lieber und so. Das ist normal. Das ist aber auch wahnsinnig einfach, wenn du nicht in Harry Kreis Haut steckst und mich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, da hättest du den daheim lassen müssen und den mitnehmen müssen, da gebe ich nichts drauf. Das ist völlig egal, das ist völlig wurscht. Die Entscheidungen sind so getroffen worden und jeder Spieler, der zurzeit im deutschen Olympiakader steht, hat auch irgendwann die Leistungen gebracht, die es rechtfertigen, dass er dort ist. Da ist keiner dabei, über den ich sagen kann, ja, der hat da nichts verloren. Das ist völliger Blödsinn. Und das ist auch völlig unwichtig im Augenblick, diese Gespräche zu führen, sondern im Augenblick muss es nur darum gehen, was können wir machen, morgen besser zu sein. Also dieser ganze Quatsch, diese ganze Kritik von außen jetzt, diese typischen Bildzeitung-Kommentare, die jetzt kommen von jedem Fachmann, der zu Hause bei seiner Mutter im Keller am Computer sitzt und der Meinung ist, er muss sich jetzt dazu äußern. Mein Gott, die sind immer so, das darf, und das interessiert in Mailand auch keinen, der in dieser Mannschaft ist.
Ein Ding, was man auf jeden Fall verbessern kann, das ist das Penalty-Killing, würde ich sagen. Alleine gegen Lettland, von den 4 Gegentoren waren deren 2 in Unterzahl passiert, also in deutscher Unterzahl. Deutschland hat bislang eine Penalty-Killing-Quote von nur 50%. Das ist ja nicht nur schlecht, das ist wirklich fast desaströs eigentlich. Das war auch bei der WM 2025 schon das Problem. Da war das Unterzahlspiel auch schon die Achillesferse. Stefan, was ist denn passiert mit dem deutschen Unterzahlspiel? Warum sind wir da plötzlich so anfällig? Das ist ja eigentlich völlig ungewohnt.
Ja, das ist schwierig. Das ist klar, da muss man sich jetzt tiefer mit beschäftigen, analysieren. Es sind beide Special Teams, die sehr schwach sind bei diesem Turnier für uns. Auch unser Powerplay funktioniert überhaupt nicht. Und
richtig.
Das ist ein Fakt, dass bei diesem Turnier in diesem kurzen Zeitraum das Dinge sind, die funktionieren müssen, wenn du Erfolg haben willst. Und mit 50% brauchen wir nicht anfangen. Da hast du vollkommen recht. Da wirst du nichts gewinnen. Also ist das jetzt mit Sicherheit die Aufgabe der Trainer. Wir haben 4 absolute Fachleute, die jetzt da sind, die einen Weg finden müssen, dieses Unterzahlspiel sehr, sehr schnell zu verbessern. Ich glaube, wir spielen relativ diszipliniert. Das ist jetzt nicht so, dass wir einen Haufen Strafzeiten machen.
Diszipliniert ist der Mannschaft im kompletten Turnier übrigens.
Ja, und das ist eigentlich ein Rezept zum Erfolg. Aber wenn du dann trotzdem 50% Gegentore kriegst bei jedem Unterzahlspiel, dann ist das natürlich nicht gut genug. Klar sind da absolute Top-Leute auf dem Eis in Überzahl. Das darf man auch nicht vergessen. Aber du musst Wege finden, diese Unterzahlspiele zu überstehen. Du musst viel Videostudium machen jetzt im Augenblick. Du musst jetzt genau deinen Gegner anschauen, wie spielt Frankreich Überzahl, und dann müssen die Spieler eben auch bereit sein, alles dafür zu tun, dass diese Unterzahlspiele überstanden werden. Wir müssen mehr Schüsse blocken, wir müssen vor dem Tor besser aufräumen, wir müssen mehr Bullies gewinnen im eigenen Drittel bei Unterzahl. Und vielleicht muss man auch drüber nachdenken, wer dann im Endeffekt auf dem Eis ist in Unterzahl.
Man hatte gegen Lettland ja trotzdem zweimal geführt. Die beiden Lukasse hatten getroffen, Lukas Reichel und Lukas Kelble. Für die persönlich hat es mich sehr gefreut. Trotzdem die Frage, Stefan, hat man es auch aufgrund der zwei Führerinnen? Das war ein 1-0, dann kassiert man eins, schießt vorne das 2-1. Und auch jetzt nach dem USA-Spiel hätte ich gesagt, hätte man da so gespielt wie gegen die USA, hätte es da eigentlich überhaupt kein Problem gegeben. Deswegen kannst du die Kritik ein bisschen verstehen? Hat man es vielleicht ein bisschen zu leicht genommen? War man vielleicht ein bisschen zu überheblich? Oder war es einfach tatsächlich nur Pech aufgrund der Chancenverwertung hüben wie drüben?
Ich glaube nicht, dass man die Letten zu einfach genommen hat. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Also überheblich, ich will niemandem der deutschen Mannschaft sagen, dass er überheblich war. Also ich glaube, dafür sind die Jungs viel zu professionell und auch viel zu realistisch genug, um zu wissen, dass auch in Lettland sehr gute Eishockeyspieler sind und mitspielen. Und ein Fakt ist, Lettland war kaltschnäuziger als wir, haben ihre Chance genutzt. Wir hatten genügend Möglichkeiten. 4 Gegentore sind natürlich zu viel, das ist klar. Aber da ist natürlich mit ein Grund das Unterzahlspiel. Das sind individuelle Fehler, die Letten klar ausgenutzt haben. Und wir haben unsere Chancen eben nicht reingemacht. Die waren da. Wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Alleingänge in dem Spiel. Ja. Wir hatten genügend Möglichkeiten im Überzahlspiel. Und es hat nicht gereicht. Das ist Eishockey. Das war meiner Meinung nach, du wirst immer wieder Spiele haben, in denen du eigentlich visuell die bessere Mannschaft bist oder die klareren Torchancen hast, mehr Schüsse aufs Tor hast, alle diese Dinge. Das wird immer wieder passieren, dass du solche Spiele dann verlierst. Und das ist, nochmal, ich sehe das jetzt nicht so, als würde ich sagen, wie kann dir sowas passieren gegen Lettland? Also das sehe ich ein bisschen anders als wahrscheinlich die breite Masse, sondern Du musst einfach, ja, du musst auch gegen Lettland, du musst auch gegen Frankreich, du musst auch gegen Dänemark dein bestes Eishockey spielen, um zu gewinnen. Und das haben wir an dem Tag einfach nicht gemacht.
Ja, und vor allem die Chance auch nicht genutzt. Ich glaube, alleine Leon ist 2 oder 3 Mal alleine aufs Tor gelaufen. Also normalerweise hast du da eine sehr gute Chance, dass er dann das Tor eben auch schießt. Aber wie du es eben schon gesagt hast, Stefan, das ist so typisch deutsch. Die einen, die dann notorisch alles gut reden, egal wie schlecht es war. Und auf der anderen Seite die dann alles in den Häcksler schütten, was da war. Dann ist plötzlich alles schlecht. Ich hoffe, wir haben da jetzt einen guten Mittelweg gefunden. Und genauso würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch das Spiel USA gegen Deutschland an. Am Ende gewinnen die Vereinigten Staaten mit 5-1. Stefan, du hast es schon gesagt, du hast es nicht live sehen können. Ich helfe dir gerne mal ein bisschen auf die Sprünge, was da so passiert ist. Denn auch da stand Leon Dreisaitl in gewisser Weise im Mittelpunkt. Nicht nur, dass gefühlt jeder Pass, egal wie schlecht Leon positioniert war, man hat ihm immer wieder den Puck hingespielt, immer wieder hat man Leon Dreisaitl gesucht, dass er es löst, so wie du selber auch schon gesagt hast. Aber er hatte man muss das so sagen, keinen leichten Stand. Denn er wurde von den beiden Kaczak-Brüdern, Brady und Matthew, wirklich über 60 Minuten lang verfolgt, gecheckt und auch gechirpt. Die Mikrofone haben das mit aufgenommen. Matthew hat gesagt, immer die Brautjungfer und nie die Braut, Leon. Ich glaube, damit hat er, man muss dazu sagen, Matthew ist zweifacher Stanley Cup Champion mit den Florida Panthers gegen die Edmonton Oilers und Leon Draisaitl in zuletzt zwei Stanley Cups in Folge. Ich glaube, genau darauf angespielt, also dass er im Endeffekt ja den großen Titel immer nicht bekommt. Leon hat es einfach weggelacht jetzt. Wie siehst du so eine Szene? Dass die Kaczaks chirpen, ist ja ganz klar, dass es Leon so lässig nimmt, finde ich unfassbar sympathisch. Aber nochmal, wie siehst du erstens so eine Szene mit den beiden Kaczaks-Brüdern und Leon? Und vor allen Dingen die viel wichtigere Frage, wie kann sich denn Deutschland und Leon Draisaitl aus so einer Kettenhundbewachung lösen?
Ja, ehrlich gesagt, lösen aus dieser Situation im Augenblick dann wäre im Spiel wahrscheinlich gar nicht. Ich meine, Matthew und Brady Kaczak sind zwei absolute Topspieler in der NHL und wenn die sich das in dem Moment zur Aufgabe machen, Leon Draisaitls Spiel zu zerstören, dann sind wir mal ganz ehrlich, dann wirst du nicht viel dagegen tun können, dann werden sie das tun. Das bedeutet natürlich, dass der Rest der Mannschaft mehr tun muss, um Leon in dieser Situation zu unterstützen, und vor allem auch, wenn er nicht auf dem Eis ist. Da müssen einfach andere Spieler in die Bresche springen. Ich meine, ein Tim Stützle macht das ist klar, aber sicherlich gibt's auch den einen oder anderen, den wir da auch kritisieren können, im Sinne von dem, was er bis jetzt gezeigt hat, ist es einfach zu wenig. Wir haben, das ist ein anderes Level. Ja, das sind Top-Spieler in der DEL. Das ist okay. Aber wir spielen hier jetzt bei Olympia gegen die gegen die USA, gespickt mit Leuten, die 100 Punkte pro Saison machen. Das ist einfach ein anderes Level. Das ist nicht so einfach. Das sind von der Quantität her Spieler, gegen die siehst du einmal in deinem Leben. Und das ist nicht so einfach. Nochmal, das ist die Erwartungshaltung, die wir kreiert haben in Deutschland mit unserer besten Mannschaft aller Zeiten und diesem ganzen Blödsinn, dass jetzt auf einmal jeder denkt, ja, aber wieso, wir sind doch so unsere beste Mannschaft aller Zeiten, wieso können wir da nicht, wieso gewinnen wir da nicht? Das ist, ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, gegen die USA spielt, wenn die 100 Mal gegeneinander spielen, dann gewinnen wir vielleicht 90, dann verlieren wir 90 Mal. Das ist einfach so. Das ist der Fakt, das ist die Realität der Sache. Um dieses Spiel zu gewinnen, muss bei uns alles funktionieren, muss jeder einzelne Spieler, der auf dem Eis steht, sein bestes Eishockey spielen und musst du ein bisschen Glück haben. Und das haben wir nicht gehabt und das haben wir nicht gemacht und fertig. Und wenn wir dann natürlich in so einer Situation auch noch, und wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen und gehört, wenn wir dann auch noch in so einer Situation mehr oder weniger mental zu dem Punkt kommen, dass wir dann nur noch auf den Leon schauen und sagen, ja, jetzt hilf uns doch bitte mal, ja, dann spricht das auch für die mentale, in dem Moment mentale Schwäche der Mannschaft und auch, dann muss eben auch der Trainerstab mal hilfreich zur Seite stehen und zu sagen, okay, wir müssen Wege finden jetzt, dass alle anderen vielleicht ein bisschen mehr machen. Also wie gesagt, das ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Ich sehe jetzt die Niederlage gegen die USA nicht besonders dramatisch, um ganz ehrlich zu sein, weil die eigentlich so zu erwarten war. Es geht mehr um die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben bis jetzt drei Spiele gemacht und noch kein wirklich gutes. Das ist Fakt. Und das müssen wir ändern. Wir müssen gegen Frankreich jetzt unser bestes Eishockeyspiel machen, um in die nächste Runde zu kommen. Und dann können wir uns auf den nächsten Gegner konzentrieren, wenn es soweit ist. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt an Frankreich vorbeischauen. Sondern es geht jetzt wirklich nur darum, hart zu arbeiten im Training, viel Video zu schauen, zu analysieren und die Dinge wie zum Beispiel unsere Special Teams Unterzahl, Überzahl zu verbessern, sodass wir morgen unser Spiel gewinnen und dann kümmern wir uns um den Rest.
Ich fand den Start gegen die USA auch gar nicht so schlecht. Also ich finde, wir haben richtig gut verteidigt, waren eng dran, gute Schläge gespielt, wirklich gut mitgehalten. Also das muss man, glaube ich, auch mal ganz klar sagen. Und ich muss auch sagen, dass, glaube ich, kein Fan in Deutschland erwartet hat, dass wir die USA einfach mal so wegbügeln. Also ich glaube nochmal mit dieser Erwartungshaltung, ich finde sie ein Stück weit schon gerechtfertigt. Versteh mich nicht falsch, nicht, dass man jetzt die USA oder Kanada, dass man da irgendwie mithalten kann und die aus dem Stadion schießt oder überhaupt gewinnen könnte. Aber ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, Stefan, gegen Mannschaften wie Dänemark, Lettland, jetzt dann nachher auch Frankreich, natürlich sind das alles keine schlechten, darum geht es ja auch nicht. Und es geht auch nicht darum, Kantersiege oder irgendwelche vernichtende Niederlagen da zu fahren. Aber auch Dänemark hatte, glaube ich, 7 NHL-Spieler, Lettland, glaube ich, deren 6. Aber wenn du dir anschaust, wer da aus der NHL auch dazukommt. Also wir haben mit Leon Draisaitl einen der 5 besten Spieler auf der gesamten Welt. Wir haben mit Tim Stützle das Gesicht der Ottawa Senators, der auf Kurs für eine 40-Tore-Saison ist. Du hast Moritz Seider, auch einer der 10 besten Verteidiger in der Liga, Assistenzkapitän bei den Detroit Red Wings. Also wir haben ja nicht nur NHLer dabei, sondern wir haben ja Superstars oder zumindest schon mal Stars oder Schlüsselspieler in der NHL dabei. Also ich kann das schon verstehen. Ich glaube auch die Spieler selbst verstehen das und laden sich ja auch selbst sehr, sehr viel Druck auf, weil sie eben dieses Standing haben. Und ich glaube, dass das schon ein Unterschied ist. Und ich glaube schon, dass man dann, wie soll ich das sagen, erwarten kann, in Klammern, klar, es kann immer mal dumm laufen, Rückschläge geben, aber ich denke schon, dass man erwarten kann, mit diesem Line-up und den Superstars auch Spiele wie Dänemark oder Lettland zu gewinnen. Aber meine Frage an dich, Stefan, ist eigentlich, weil ich das jetzt zuletzt auch gelesen habe, braucht Deutschland mehr von seinen Superstars, also genau von den Spielern, die ich gerade angesprochen habe, nehmen wir noch Peterka, Reichel, Sturm und so weiter mit rein? Oder ist es, und ich bin glaube ich eher in diesem Team B, ist es nicht eher so, dass du mehr von den anderen brauchst? Weil die Superstars machen es ja eigentlich, die Top-3-Scorer sind alles NHL-Spieler. Aber brauchen wir mehr von den Superstars aus der NHL oder brauchen wir mehr von den Jungs dahinter, die ja in der DEL oder in der NL spielen?
Beides. Und ich gebe dir vollkommen recht, du musst erwarten, gegen Dänemark, Lettland und Frankreich zu gewinnen. Da bin ich auch bei dir. Diese Spiele musst du erwarten zu gewinnen und musst du dir selber auch den Druck so auferlegen, dass du sagst, okay, das müssen wir holen. Dass das dann nicht immer funktioniert, das haben wir ja gesehen gegen Lettland, aber wir haben ja Dänemark geschlagen. Also von daher, das ist okay. Aber es muss beides sein. Also ich glaube, vor allem wenn ich nehme jetzt das Überzahlspiel, wo eben nur unsere Superstars auf dem Eis sind, das bis jetzt noch überhaupt nicht funktioniert. Das muss besser werden. Das heißt, da muss von diesen Jungs mehr kommen. Aber ganz klar muss vom Rest mehr kommen. Wir haben Leute wie Michaelis, wie meiner Meinung nach bis jetzt Freddy Tiffels, Stachowiak, Cahoon. Da kommt viel zu wenig bis jetzt. Muss man ganz klar so sagen. Jetzt ist die Frage, warum? Wir haben es vorhin angesprochen. Nico Sturm hatte gestern die zweitwenigste Eiszeit aller Stürmer in dieser Mannschaft. Muss man schon mal hinterfragen, warum das so ist. Ist er gesagt? Ist er verletzt? Weiß ich nicht. Ist er 100% dabei? Oder sind die Trainer zum Beispiel der Meinung, dass er uns nicht mehr helfen kann als 9 Minuten Eiszeit pro Spiel? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin der Meinung, er kann es mit Sicherheit, wenn er 100% fit ist. Vielleicht muss man auch ein bisschen was verändern, was die Aufstellung angeht. Aber im Großen und Ganzen muss von der gesamten Mannschaft mehr kommen, wenn wir das Spiel gegen Frankreich morgen gewinnen wollen und dann hoffentlich im Turnier bleiben, logischerweise. Aber ja, es sind mit Sicherheit auch Spieler dabei, die bis jetzt wirklich noch gar nichts gezeigt haben und da muss mehr kommen.
Du hast ein paar schon angesprochen. Von einigen kommt tatsächlich recht wenig. Torlos ja noch wirklich sehr, sehr talentierte Offensivspieler wie Cahoon, Tiffels, Michaelis. Cahoon und Michaelis waren jetzt ja auch lang als Tandem in einer Reihe drin gestanden. Das hat jetzt Harry Kreis gegen die USA, ich glaube, im dritten Drittel ein bisschen aufgebrochen. Hat dann Cahoon mal neben Tiffels und Draisaitl in die erste Reihe mit reingestellt. Da gibt es ja ohnehin sehr, sehr viele Veränderungen. Aber mir geht es jetzt gerade wirklich um die Tiefe, weil insbesondere, wenn du jetzt gegen eine Top-Nation spielst, wie die USA, die wirklich Vollgas aus allen 4 Reihen mit ihrem unfassbar irren Tempo da auf dich zurollen lassen, dann musst du das vielleicht auch ein bisschen besser ausbalancieren. Nico Sturm hast du angesprochen. Zweifacher Stanley Cup Champion. Ja, der spielt eine Bottom-Six-Rolle in der National Hockey League. Aber ganz ehrlich, der hat auch bei einer WM für Deutschland schon in der ersten und zweiten Reihe, also eine Top-6-Rolle gespielt. Der hat auch schon im Powerplay gespielt bei einer deutschen WM. Muss man ihn nicht vielleicht ein bisschen neu zusammenstellen? Muss man nicht vielleicht auch diesen so geliebten 1995er-Jahrgang an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufbrechen, neu zusammenstellen? Und vor allen Dingen, wie würdest du es anstellen?
Ja, nochmal, das ist von außen jetzt schwer zu sagen, weil ich die genauen Umstände nicht kenne, warum, weshalb, wieso. Aber natürlich, ganz klar, bin ich der Meinung, Nico Sturm muss mehr Eiszeit bekommen. Nico Sturm muss mehr spielen. Du hast es angesprochen, wir haben in der Vergangenheit Weltmeisterschaften gespielt, da war Nico Sturm unser erste Reihe Center und hat das Überzahlspiel angeführt. Muss er das im Augenblick mit der Aufstellung, die wir haben, mit Stützle und Peterka und Draisaitl? Nein, muss er nicht. Aber meiner Meinung nach muss er mehr spielen als ein Michaelis oder ein Cahun oder ein Toomey gestern. Alles gute Eishockeyspieler, aber ich glaube, die Balance, die wir da haben, funktioniert im Augenblick nicht ganz. Und wir kennen alle Nikos Rolle in der NHL, aber wir wissen auch, dass er mehr kann als das. Er ist jemand, der sehr viel Stolz mitbringt, was seine Aufgabe in der NHL angeht und die zu 100% erfüllt. Aber ich glaube schon, dass wir auch von ihm mehr erwarten müssen. Und dafür müssen wir ihn aber mehr sehen. Und nochmal, es ist, wie gesagt, es ist schwierig. Du musst viel probieren in so einem kurzen Turnier, glaube ich, auch was die Reihenzusammenstellungen angeht. Du musst schauen, wer kann mit wem. Du hast nicht viel Zeit, du hast keine wirkliche Möglichkeit zu trainieren, sondern du musst da auch ein bisschen Kreativität mitbringen als Trainerteam. Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der in solchen Situationen dann auch ganz gerne mal ein bisschen durcheinander würfelt, auch während des Spiels, weil du dadurch meiner Meinung nach die Spieler mehr involvierst. Sie müssen ein bisschen mehr mit nachdenken, sie müssen wacher sein, sie müssen schauen, mit wem sie jetzt auf dem Eis sind. Und dadurch fördert das meiner Meinung nach so ein bisschen die Aufmerksamkeit und die Kreativität. Es gibt andere Leute, die sehen das ganz anders. Die sind der Meinung, du musst von Anfang an deine Formation finden und musst das durchgehend machen über das ganze Turnier, weil du keine Zeit hast. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die muss das Trainerteam treffen. Klar ist, dass wir alles das, was wir bis zum jetzigen Zeitpunkt gemacht haben, dass es noch nicht optimal ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat. Wir sind Zweiter geworden in unserer Gruppe. Wir stehen, wir spielen weiter im Turnier. Also es ist ja nicht alles katastrophal. Aber es gibt mit Sicherheit, glaube ich, Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Und da muss man einfach ein bisschen was probieren jetzt. Und jeder Spieler muss auch natürlich in den Spiegel schauen und muss sagen, okay, gut, ich kann mehr als das, was ich bis zum jetzigen Zeitpunkt gezeigt habe. Und jetzt muss man tief in sich gehen und muss einen Weg finden, das zu verbessern.
Am besten jetzt schon in der Zwischenrunde gegen Frankreich. Am Dienstag ist es soweit, Dienstagmittag geht's da rund. Es ist ein kurioser, wie will ich sagen, Turniermodus, den es da bei Olympia gibt. Ja. Ich habe gestern während des Spiels USA-Deutschland mit Schweißperlen auf der Stirn den Rechenschieber angelegt, habe die Torverhältnisse verglichen und habe ständig gedacht, ja, wir spielen, wenn es so ausgeht, gegen Tschechien, bis ich dann verstanden habe, es zählt quasi auch der direkte Vergleich nach der Abschöpfung der besten Torverhältnisse. Also im Endeffekt, es war nie gefährdet, dass wir gegen Frankreich spielen. Ich habe mich trotzdem tot gerechnet. Grüße an der Stelle an meine ehemaligen Mathelehrer, die ich auch schon zur Verzweiflung gebracht habe. Aber es heißt, und das ist ja das Wichtigste, wir spielen als bislang schlechtester Zweiter, meine Güte, es ist aber auch kompliziert, spielen wir jetzt gegen Frankreich, was das zweitschlechteste Team überhaupt war in diesem Turnier. Und noch kurioser, du hattest das eingangs gesagt, Stefan Würz, wenn man sich jetzt den gesamten Turnierbaum anschaut, denn das ist alles schon gesetzt, also auch ein möglicher Viertelfinalgegner steht jetzt schon fest. Und das ist ausgerechnet die Slowakei, der mit wahrscheinlich Abstand leichteste Gegner, wenn wir uns anschauen, es hätte auch Kanada, die USA oder Finnland sein können. Aber erstmal der Reihe nach, Zwischenrunde gegen Frankreich, weiterkommen ist Pflicht, oder? Über alles andere brauchen wir nicht reden.
Ja, also ich glaube, da bin ich jetzt auch so, also da brauche ich dann nicht von überzogener Erwartungshaltung sprechen. Wenn wir das Spiel gegen Frankreich nicht gewinnen, dann ist das eine sportliche Katastrophe. Und das ist so. Ich bin da auch bei dir. Ich habe es auch nicht verstanden, warum das schon feststand vorher mit dem Sieg von Dänemark gegen Lettland. Ich kapiere es auch bis jetzt noch nicht, wie das zustande gekommen ist. Vor allem, wenn ich die andere Gruppe mit Finnland, Schweden und der Slowakei gesehen habe, die alle denselben Ding haben. Und da geht es dann, habe ich auch so noch nie gesehen, dass eine Mannschaft, die 5-3 verliert, am Ende des Spiels jubelt und die Mannschaft, die 5-3 gewinnt, zu Tode betrübt ist, weil die Slowaken da kurz vor Schluss noch dieses Tor gemacht haben, was zu dieser Situation geführt hat. Ja. Ich verstehe nicht, warum unser Ergebnis gegen die USA völlig egal war, weil Torverhältnis ja doch eine Rolle spielt. Aber es ist auch egal, das muss ich auch nicht verstehen. Deshalb sitze ich auch in Ohio an meinem Schreibtisch und nicht irgendwo anders. Und freue mich jetzt im Endeffekt einfach drüber, dass wir gegen Frankreich spielen können und dann im möglichen Viertelfinale gegen die Slowakei. Weil wir haben es vorhin gesagt, ich glaube, das ist von allen Möglichkeiten der einfachste in Anführungszeichen Weg ins Halbfinale, wenn ich überlege, dass halt die anderen Viertelfinals Kanada, Tschechien und USA, Schweden sein können. Von daher bin ich mit der Situation so sehr zufrieden, aber das ändert nichts an dem Fakt, dass du morgen Frankreich schlagen musst, fertig. Und wie du das machst, ist auch völlig egal. Das muss nicht schön sein, das muss nicht kreativ sein, das muss nicht hoch sein, sondern es geht im Endeffekt nur darum, dieses Spiel zu gewinnen, wie auch immer. Aber da gehe ich auch davon aus, dass die Mannschaft das genauso angehen wird. Dann sehen wir weiter.
Am Mittwoch wäre dann Back-to-Back sozusagen das Viertelfinale gegen die Slowakei, die sich deutlich länger hat ausruhen dürfen. Nochmal alles vorausgesetzt, man schafft es auch, wovon wir alle ausgehen. Hört sich auf dem Papier, Stefan, jetzt einfach an. Ja, die Slowakei. Aber nochmal, die Slowakei war die Überraschung bei den jetzigen Spielen. Sie war schon vor 4 Jahren die große Überraschung. Da haben sie olympisches Bronze geholt. Wollen wir alle nicht vergessen. Also die kommen jetzt auch nicht von irgendwo her. Jetzt Gruppensieger gewesen gegen Gegner wie Finnland und Schweden. Auch da aufgrund Torverhältnis und so weiter. Aber was macht denn diese Slowakei so stark? Was macht sie so unberechenbar? Wieso kann ein Team wie die Slowakei Finnland schlagen? Und warum ist sie trotzdem für Deutschland schlagbar?
Klar, im Endeffekt genau die gleichen Voraussetzungen wie für jetzt eine deutsche Mannschaft. Die Top-Leute müssen Top-Eishockey spielen, das machen sie mit Slavkovský zum Beispiel, der hervorragend spielt. Ja. Sie haben extrem starke Torhüterleistungen gehabt bis jetzt im Turnier, also hervorragend wirkliche Spiele beider ihrer Torhüter. Und der Rest der Spieler, den jetzt im Großen und Ganzen keiner kennt, der nicht in der NHL spielt, der kein Superstar ist, spielen ihr bestes Eishockey. Das Rezept, das man genauso braucht, wie in Deutschland brauchen würde, um diesen Erfolg zu haben. Qualitativ haben die Slowaken sehr gute Eishockeyspieler, die ja auch in der Vergangenheit immer schon wieder Erfolge gefeiert haben und die jetzt im Augenblick auch sehr geschlossen als Mannschaft auftreten. Sie spielen mit unglaublich viel Enthusiasmus. Du siehst, wie gut die Mannschaft aufgelegt ist im Augenblick. Sie hat viel Spaß bei der Arbeit und das spiegelt sich in ihren Ergebnissen wieder.
Jetzt ist alles ein bisschen angerichtet. Wir haben schon vom leichtesten Ast in diesem Turnierbaum gesprochen. Wenn wir zurückschauen an das Eishockey-Märchen von 2018, als man sensationell Olympiasilber geholt hatte, auch da ist man mit nur einem Sieg in der Gruppenphase rausgegangen. Und wie gesagt, am Ende war man eigentlich nur ein Tor davon entfernt, Olympiasieger zu sein. Siehst du gewisse Parallelen zu 2018? Wenn ja, welche sind das? Und wenn nein, was ist denn jetzt anders als 2018 und wo landet Deutschland letztendlich?
Ich sehe da keine Parallelen, das ist ein komplett anderes Turnier. Du hattest keine NHL-Spieler dabei. Wie gesagt, ich glaube, du kannst die zweite Situation überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und das solltest du auch nicht. Also, was ich jetzt überhaupt nicht lesen will, ist irgendjemand, der sagt, 2018 war alles so schön und so toll und unsere Kabine war so. Das ist völlig unwichtiger Schmarrn, den im Augenblick kein Mensch braucht. Das ist jetzt 8 Jahre her. Das hilft keinem, wenn man das miteinander vergleicht. Und die Situation ist eine komplett andere. Die Voraussetzungen sind ganz anders. Wir müssen uns einfach nur auf die morgige Arbeit konzentrieren. Fertig, aus. Spieler müssen bereit sein, ihre Rollen zu übernehmen, die ihnen zugedacht sind. Und jeder muss aber auch von sich selber mehr erwarten und sagen, okay, ich muss das, was ich mache, wenn ich auf dem Eis bin, gut machen und kann nicht eben nur immer den und den Spieler anschauen und sagen, kümmere dich jetzt und löse meine Probleme für mich. Was im Endeffekt bei diesem Turnier rauskommt, ist auch der falsche Ansatz in dem Sinne. Klar, was über das wir zwei uns unterhalten können, gerne. Aber die Mannschaft muss nur ans morgige Spiel denken, an nichts anderes. Es darf überhaupt keine Rolle spielen, wer der mögliche Viertelfinalgegner ist, wie der Ast aussieht. Das sind alles Dinge, die die Mannschaft nicht interessieren darf. Das sind Dinge, die wir zwei besprechen können, die in der Presse besprochen werden können. Kein Thema. Aber die Mannschaft selber darf sich darüber keine Gedanken machen. Der Trainerstab darf sich darüber keine Gedanken machen. Es geht um eine einzige Situation. Das sind 60 Minuten gegen Frankreich morgen und nichts anderes. Und nur so kannst du dann morgen auch Erfolg haben.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Da machen wir den Strich drunter unter die deutsche Mannschaft und schauen noch ein bisschen auf die anderen Teams bei den Olympischen Spielen, zumindest auf die, die Spuren hinterlassen haben, müssen natürlich mal rüberschauen zum Nachbarn in die Schweiz. Auch die sind weitergekommen, müssen auch in die Zwischenrunde. Da gab es allerdings in der Gruppenphase gegen Kanada ja einen Schreckmoment, eine Horrorverletzung von Kevin Fiala. Der hat sich den linken Unterschenkel gebrochen in einem Zweikampf mit Tom Wilson kurz vor Schluss. Er fällt jetzt für den Rest der Hauptrunde aus. Also das ist auch ja ein herber Schlag für die Los Angeles Kings. Stefan, hast du die Szene gesehen? Für dich unfair oder unglücklich?
Unglücklich. Ich habe die Szene gesehen und jeder, der sagt, dass das eine unfaire Aktion war oder so, tut mir leid, aber der betrachtet das völlig falsch. Das war ein unglücklicher Zusammenprall von zwei Spielern an der Bande in einem Zweikampf, so wie er 100 Mal pro Spiel passiert, der leider sehr, sehr schlecht ausgegangen ist für Kevin Fiala. Aber da Tom Wilson in irgendeiner Art und Weise jetzt zu versuchen, Absicht oder sonst irgendwas zu erstellen, ist für mich völliger Quatsch. Wenn es nicht Tom Wilson gewesen wäre, würden wir überhaupt nicht über die Situation sprechen, sondern sagen, das ist einfach nur ein unglücklicher Zusammenprall und das war's. Fertig aus. Natürlich tut dir Kevin Fiala in der Situation extrem leid. Das ist genau der Horror, den jeder vermeiden will bei so einem Turnier. Aber es ist nun mal auch Teil des Sports und wir können nicht mehr machen, als Kevin Fiala gute Besserung wünschen und hoffen, dass er sich so schnell wie möglich von dieser Verletzung erholt.
Dem schließe ich mich natürlich an. Alles Gute, gute Besserung an Kevin Fiala. Gab auch nach der Verletzung eine tolle Reaktion. Zum einen von den Kanadiern auf dem Eis, die alle ja von der Bank runtergekommen sind, auf dem Eis standen und ja wie eine Linie gebildet haben, um ihn damit mit Applaus oder mit Schlägerklopfen zu verabschieden, als er da mit der Trage raustransportiert wurde. Fand ich sehr, sehr schön. Zeigt mal wieder, wie toll dieser Sport ist. Und noch eine viel bessere Reaktion habe ich dann von der Schweizer Nationalmannschaft gesehen. Im Spiel gegen Tschechien zum Gruppenabschluss. Man muss dazu sagen, dass ja Fialas Familie oder ein Teil der Familie aus Tschechien stammt. Man hat für ihn gewonnen, das haben alle Schweizer betont. 4-3 nach Penaltyschießen hieß es für die Schweiz. Wie sehr, Stefan, glaubst du, wie sehr trifft die Schweiz jetzt dieser Fiala-Ausfall? Wie hast du die Nati bislang gesehen und was geht für die Schweiz im weiteren Verlauf?
Ja gut, Kevin Fiala ist ein Top-Eishockey-Spieler und sein Ausfall tut weh. Aber das sind Dinge, die jeder, der Eishockey spielt auf diesem Niveau natürlich weiß, dass sowas mit dazugehört und die Schweizer werden das wegstecken oder wegstecken müssen. Sie haben bis jetzt meiner Meinung nach ein sehr solides Turnier gespielt, haben auch gegen Kanada ja mehr oder weniger chancenlos verloren, das ist klar. Haben aber natürlich gegen die Tschechen ein tolles Spiel gemacht, im Penaltyschießen gewonnen, stehen gerechtfertigterweise da, wo sie jetzt sind, haben natürlich jetzt keinen einfachen Weg vor sich. Wir fangen jetzt wieder von vorne an und wer dann im Endeffekt wohin kommt, da müssen wir uns später drüber unterhalten. Aber die Schweizer sind eine Mannschaft, die über Jahre hinweg eigentlich immer wieder Wege findet, erfolgreiches Eishockey zu spielen. Das muss nicht immer schön sein, aber es ist eine Mannschaft, die extrem hart arbeitet. Eine Mannschaft, die jetzt zum Beispiel, wenn ich es mit Deutschland vergleiche, du nicht das Gefühl hast, dass sie sich nur auf ihre NHL-Stars konzentrieren und versuchen, alles richtig zu machen, so dass die Jungs gut aussehen, sondern die als Mannschaft auftreten und mannschaftlich geschlossen spielen. Und von daher sind sie ein extrem unangenehmer Gegner, der auch, ja, sage ich jetzt mal, gegen die meisten Mannschaften bei dieser Olympiade was bewegen kann. Schweiz spielt jetzt gegen Italien, glaube ich. Oder? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Gegen wen spielt die Schweiz?
Lass mich nochmal schnell nachschauen. Muss ich jetzt schauen? Das sollte schnell herauszufinden sein. Die Schweiz spielt in der Zwischenrunde gegen Italien und würde dann in einem möglichen Viertelfinale gegen Finnland spielen, richtig?
Ja, und das ist, also wie gesagt, genauso wie bei Deutschland muss man davon ausgehen, dass ein Sieg gegen Italien für die Schweizer jetzt Pflicht ist. Und dann, klar, gegen Finnland wird schwer, aber machbar. Also es ist kein Gegner, vor dem sich die Schweizer verstecken werden. Es ist kein Gegner, bei dem die Schweizer von vornherein sagen werden, da haben wir keine Chance, sondern sie werden das Spiel angehen mit dem absoluten Willen und auch glauben, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Das wird man in ihrem Auftreten sehen.
Dann schauen wir auf die eben schon angesprochenen Kanadier. Und ich möchte es mal plakativ mit einer fettgedruckten Überschrift starten. Mac-Mac-Mac-Attack. Ja, was hat er sich jetzt da wieder ausgedacht? Also auf dem Papier spielt Kanada mit einer ersten Sturmreihe Macklin, Celebrini, Connor McDavid und Tom Wilson. Zwischenzeitlich aber wurde das Ganze ein bisschen umdesignt und ein gewisser Nathan MacKinnon ist da rein rotiert statt Tom Wilson. Das Ergebnis war eben diese Mac-Mac-Mac-Attack-Reihe, also mit MacKinnon, McDavid und Macklin, Celebrini. Da muss als Eishockey-Fan und Liebhaber, Stefan, musste doch eigentlich bei so einer Reihe das Wasser im Mund zusammenlaufen. Für dich das Trio im Finale im bisherigen Turnier, die haben es ja richtig krachen lassen.
ja, es ist beeindruckend. Also ich weiß irgendwie nicht, was beeindruckender ist. Ein 19-jähriger Macklin Celebrini, der ja anscheinend macht, was er will da draußen, dem das Ganze so, du siehst wirklich, wie befreit und wie mit wie viel Freude er die ganze Zeit, ich meine, der gefühlt ist er nur am Lächeln die ganze Zeit und dann gut, was Connor McDavid zum jetzigen Zeitpunkt bei diesem Turnier mit diesen Gegnern auf diesem Level macht, ist halt dann doch, da siehst du dann doch für mich persönlich, klar kann man immer wieder diskutieren, aber für mich persönlich siehst du einfach, warum er der beste Spieler der Welt ist, klar, ein auch Sidney Crosby spielt ein hervorragendes Turnier bis zum jetzigen Zeitpunkt, Nathan MacKinnon spielt toll, Makar, sind viele gute Eishockeyspieler bei Kanada und trotzdem sieht Connor McDavid einfach so aus, als ist er nochmal einen Schritt schneller, nochmal ein Stückchen besser als alle anderen. Ich meine, er hat jetzt 9 Punkte gemacht in 3 Spielen. Ne? Also im Schnitt 3 Punkte pro Spiel bei einem olympischen Turnier mit NHL-Spielern. Weiß nicht, was man da noch groß zu sagen soll. Eben da jetzt vergleichsweise, also Spieler, an die ich mich erinnern kann, die Spiele so dominiert haben, sind dann Leute wie ja Wayne Gretzky und Mario Lemieux und viele andere fallen mir auf diesem Level jetzt einfach nicht ein.
Kanada zweifelsohne der Top-Favorit in diesem Turnier, das haben sie unterstrichen. Ich würde sagen, sogar relativ eindeutig 9 von 9 Punkten geholt, Torverhältnis 20-3. Ganz kurze, prägnante Frage, Stefan, wer kann diese Kanadier stoppen?
Sie selber, aber auch dann wahrscheinlich die USA. Ich glaube, die USA ist die Mannschaft, die auch gefühlt den größten Glauben daran hat, dass sie Kanada schlagen können. Und das ist natürlich auch eine riesengroße Rivalität. Auch von der Qualität her ist die USA mit Sicherheit die zweitstärkste Mannschaft dieses Turniers und rein vom Papier her führt jetzt nicht wirklich irgendwas an diesem Finale vorbei, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Nochmal, ich habe auch Weißrussland schon gesehen, die Schweden geschlagen haben bei so einem Turnier mit NHL-Teilnehmern. Auch da kann alles passieren, aber wenn alles normal läuft, werden wir ein Finale Kanada-USA sehen. Und für mich im Augenblick bis zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich niemand, der Kanada schlägt. Also dafür sind sie bis jetzt einfach viel zu stark gewesen.
Dafür fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen die Fantasie. Das von dir skizzierte Finale kommt aufgrund des bislang, glaube ich, am häufigsten gefallenen Wortes in dieser Episode, nämlich Turnierbaum, leider schon im Halbfinale. Also das heißt, okay, im Finale kann es meines Wissens nicht geben, aber was weiß ich schon, heißt, spätestens im Halbfinale könnte es zu diesem Clash kommen, Kanada gegen die USA. Wir müssen nur mal ein Jahr zurückgehen bei dem Four Nations Face-Off, da hat es ja mal richtig gekracht, mit dem besseren Ende dann für Kanada. Jetzt ist es bei Olympia ja gar nicht so leicht, da wird relativ streng bestraft, insbesondere auch Fights. Also insofern kann man sich ja da nicht allzu viel erlauben. Was für ein Halbfinale, vorausgesetzt es kommt natürlich so, erwartest du denn jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn Kanada auf die USA treffen sollte?
Da muss ich jetzt, erstmal müssen wir kurz drüber reden. Also Kanada war die beste Mannschaft Gruppenerster, beste Mannschaft, und die USA war die zweitbeste Mannschaft, mit Punkten und Torverhältnissen angeht. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die zwei im Halbfinale aufeinandertreffen würden. Das würde wenig Sinn machen, um ganz ehrlich zu sein, aber da müssen wir uns vielleicht mal tiefer gehen mit beschäftigen. Egal, wann sie gegeneinander spielen, wenn es dazu kommt, wird es natürlich ein Kracher werden. Klar wird es ein anderes Spiel werden als beim Four Nations Cup aufgrund der Regelungen, aber das wird wenig davon wegnehmen. Das ist vielleicht meiner Meinung nach so ein kleiner Vorteil sogar für Amerika, weil wir haben gesehen, wie die Kaczak-Brüder auch in unter diesen Regelumständen irgendjemand unter die Haut gehen können. Also das ist, glaube ich, eine ihrer großen Stärken. Ihre Mentalität und sie sind jemand, der wirklich dich zur Weißglut treiben kann. Wir haben es bei Tom Wilson gesehen, dass er selbst gegen Frankreich beim Stand von 10-2 sich zu einer Schlägerei hinreißen lassen kann. Was muss man ganz ehrlich sein, völliger Quatsch gewesen ist, weil warum? Und in dem Moment das Risiko einzugehen, vielleicht sogar für ein Spiel gesperrt zu werden, da muss er sich meiner Meinung nach besser unter Kontrolle haben. Und diese Dinge werden dann in einem Spiel bei Kanada, USA, wenn es dazu kommt, natürlich auch eine Rolle spielen. Wer hat sich besser unter Kontrolle? Wer kann in dem Moment hart spielen, aber innerhalb der Regeln bleiben und dann auch einiges runterschlucken, was mit Sicherheit auch verbal von der anderen Seite kommt. Da muss man sich dann unter Kontrolle haben. Da kann dann wirklich nur der mannschaftliche Erfolg das gemeinsame Ziel sein und da muss man sich kontrollieren können. Und wer das in dem Moment besser kann, der hat die besseren Chancen.
Und Stefan, du hattest völlig recht. Also nochmal für dieses Olympia-Format musst du normalerweise 7 Semester studieren, habe ich so das Gefühl. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also der Turnierbaum gilt, so wie er jetzt aufgezeichnet wurde, zwar noch für das Viertelfinale inklusive, deswegen wissen wir da schon die Gegner, aber nach dem Viertelfinale gilt das nicht mehr, sondern dann wird das Ganze nochmal neu gesiedet. Warum man das dann nicht direkt im Viertelfinale macht, sondern erst im Halbfinale, weiß ich nicht, aber du hast völlig recht. Also nach dem Viertelfinale wird nochmal geschaut, wer hat wie abgeschnitten und dann spielt quasi der Erste gegen den Vierten, wenn du so willst, und der Zweite gegen den Dritten. Also insofern kann es sehr gut sein, dass es Kanada-USA dann doch erst im Finale geben wird. Stefan, wir kommen nochmal zu einem bunten Thema, zum Abschluss unserer Olympia-Reihe hier und heute. Und es wird mal wieder ein bisschen heißer, muss man so zu sagen. Wir hatten ja das in der letzten Episode schon mal über Heated Rivalry gesprochen. Also wir nähern uns diesem Thema immer mehr an. Jetzt gab es eine interessante Statistik. Allein im olympischen Dorf in Cortina wurden 10.000 gratis Kondome verteilt, die schon nach 3 Tagen komplett aufgebraucht waren. Nochmal 10.000 in 3 Tagen. Jetzt warst du bei 4 Olympischen Spielen schon mit dabei. Nehmen uns gerne mal hinter die Kulissen, wenn du möchtest, auch mit unter die Bettdecke. Wieso geht's da so wild zu? Wie wild geht's denn zu? Ist es so wild, wie es klingt? Und brauchen die Athletinnen und Athleten ihre Kraft nicht eigentlich für was anderes?
Puh, okay.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Jetzt gehen wir mal rein statistisch. Wir reden über das Olympische Dorf in Cortina. Es sind insgesamt, glaube ich, 2.700 Athleten bei Olympia. Oder? Gehe ich mal von irgend sowas, glaube ich.
Kann 2000, ich gar nicht.
Weiß ich jetzt gar nicht. Also es sind, ich habe es mal gehört. Also lass es 2.500 sein. 2.500 Athleten bei Olympia. Cortina ist eins von 3 olympischen Dörfern. Weiß jetzt nicht, wie viele Leute im olympischen Dorf in Cortina sind. Ich sage jetzt mal, da sind 1.000. 3 Tage, 10.000 Kondome, dann kannst du dir ausrechnen, wie oft da angeblich jeder ein Kondom braucht. Also halte ich für völligen Blödsinn, diese Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Rein statistisch gesehen würde da keiner mehr aus seinem Zimmer kommen, sondern es würde nur noch geschnackselt werden. Und das ist, glaube, dass viele diese Kondome da, mehr zum Spaß sich nehmen. Vielleicht sind sie umsonst und die Leute wollen sie mit nach Hause nehmen. Ich habe keine Ahnung. Aber so, wie diese Zahlen das voraussetzen würden, ist es nicht. Passieren im Olympischen Dorf Dinge, die man öfter mal angesprochen haben. Ja, natürlich. Du musst dir das immer so anschauen, dass da unglaublich viele Athleten, dass da Menschen sind, die am absoluten Höhepunkt ihrer physischen Möglichkeiten stehen, die natürlich auch gut aussehen, die 4 Jahre lang auf dieses Ziel hinarbeiten und dann vielleicht nach 2 Tagen fertig sind. Die sind durch. Die haben jahrelang gearbeitet, um zu diesem Punkt zu kommen. Die haben 2 Tage Wettkampf und dann ist diese Situation für sie vorbei. Und dann haben sie 12 Tage Zeit, um 4 Jahre lang angestauten Druck abzubauen. Und da kommen natürlich auch Sachen vor wie Sex. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so. Das war schon immer so und das wird auch weiter so bleiben. Und das ist auch okay. Also wie gesagt, das sind Situationen, die oft angesprochen werden. Die Zahlen, sage ich jetzt mal, machen für mich so keinen Sinn. Ich weiß nicht, bei der letzten Sommerolympiade hat man dann von was weiß ich wie vielen Kondomen gesprochen. Also das ist rein statistisch schon völliger Quatsch, weil sonst würdest du im olympischen Dorf keinen mehr sehen, weil sind die Leute nur noch auf ihren Zimmern. Und also so ist es dann auch nicht. Aber ja, die Athleten finden auch einen Weg, nach ihren Wettkämpfen zu feiern. Als Eishockeyspieler muss ich dazu ganz ehrlich sagen, hast du diese Möglichkeiten eigentlich überhaupt nicht, weil du mehr oder weniger fast der einzige Sport bist, der durchgehend spielt. Du hast jeden zweiten Tag ein Spiel, du trainierst. Wenn du die Sache ernst nimmst, in dem Sinne hast du keine Zeit, nachts um 2 in der Cafeteria Medaillen zu feiern mit anderen Leuten, sondern du bist normalerweise im Bett. Du siehst es bei den Kanadiern, die gar nicht im Olympischen Dorf schlafen, sondern ihre Mannschaft ausquartiert haben in ein Hotel. Ich will das jetzt nicht einen Nachteil nennen des Eishockeys bei Olympia, aber wenn du zum Feiern zu Olympia fährst, dann bist du als Eishockeyspieler vielleicht ich will nicht sagen am falschen Platz, sondern dann hast du da weniger Möglichkeiten als irgendjemand, der nach 2 Tagen bei Olympia mit seinem Wettkampf durch ist. Es gehört mit dazu. Es ist auch schön so, sich mit anderen Athleten zu treffen, diese Beziehungen aufzubauen, zu pflegen. Es gibt immer wieder schöne Geschichten, sage ich jetzt mal, bei Olympia, was solche Sachen angeht. Aber Fakt ist, du bist da, um Eishockey zu spielen, deinen Sport zu machen und willst das Bestmögliche dabei rausholen. Deshalb musst du dich auch dementsprechend verhalten.
Dann vielen lieben Dank für diese Einblicke, Stefan. Ich glaube, so gut zugehört wurde selten als in dieser Phase. Lass uns noch ein bisschen in die NHL schauen. Wie gesagt, vor der Pause ist noch ein bisschen was passiert. Deswegen feuern wir jetzt wie in jeder Episode nochmal 6 verbale Schlagschüsse zur Lage in der Liga ins Mikrofon und starten ja mit dem vielleicht größten Aufreger vor der Olympiapause. Und das war ein Trade. Und zwar der von Artemi Panarin von den New York Rangers zu den Los Angeles Kings. Gegenwert war ein 3. Runden-Pick 2026, ein 4. Runden-Pick 2028 und ein Sturmtalent. Der junge Mann heißt Liam Greentree. Panarin, bei ihm ist es ja so, er wäre ohnehin ausgelaufen, also sein Vertrag. Aber trotzdem erscheint mir dieser Gegenwert recht gering. Stefan, wie immer die Frage an dich, wer hat diesen Trade gewonnen und warum?
Ja, ich sage jetzt mal so, gewonnen ist schwierig. Im Endeffekt kann New York diesen Trade ja eigentlich nur verlieren, weil sie haben ja überhaupt kein Druckmittel in dem Sinne. Das Einzige, was sie machen können, ist jeden Trade abzulehnen und zu sagen, na gut, dann spielst du halt die Saison bei uns zu Ende und dann kriege ich im Endeffekt gar nichts dafür. Panarin hat in dieser Situation alle Karten in der Hand. Er entscheidet, wo er hin will. Er hat teilweise eine No-Trade-Clause und er sagt dir im Endeffekt genau da, wo er hin will. Er hat auch gesagt, er geht nirgendwo hin, ohne gleichzeitig noch einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Das heißt, es waren Mannschaften dabei, die mit Sicherheit mehr gegeben hätten, was diesen Trade angeht, die aber halt eben nicht bereit waren, Artemi Panarin einen Anschlussvertrag zu geben. Es waren Mannschaften dabei. Ich habe das Gerücht gehört, dass ich glaube, es war Seattle, Artemi Panarin einen 4-Jahres-Vertrag mit einem Durchschnittsgehalt von $14 Millionen angeboten hat, den er aber abgelehnt hat. Das heißt, im Endeffekt war das eine Situation, wo nur Artemi Panarin entschieden hat, wo er hin will. Und wenn das so ist, was sollst du da als New York Rangers groß machen? Wenn er zu dir kommt und sagt, pass auf, finde einen Weg, mich zu den Los Angeles Kings zu traden. Wie du das machst, ist mir egal, aber das ist der einzige Platz, wo ich hingehe. Ich habe Interviews mit Panarin gehört, der auch gesagt hat, ja gut, wenn ich da nicht hinkomme, dann gehe ich halt zurück nach Russland. Das hat den Rangers im Endeffekt sämtliche Möglichkeiten genommen und sie haben dann bei diesem Trade mehr oder weniger das genommen, was sie kriegen konnten und fertig. Und müssen jetzt einfach einen Schlussstrich dahinter ziehen.
Ja, genau so ist das. Vor allen Dingen, Panarin hat ja auch seine No-Trade-Clause aufgelöst. Das heißt, er konnte ja im Endeffekt bestimmen, wohin er getradet wird. Und das hat natürlich die Kings auch in eine unfassbare Lage gebracht. Ich habe natürlich als Sharks-Fan das Gerücht gehört, dass die New York Rangers für Panarin von San Jose unter anderem einen Will Smith haben wollten. Da musste ich dann wiederum sehr laut lachen. Also das wäre auch utopisch gewesen. Allerdings wäre da das Pendel auf die andere Seite ausgeschlagen. Zweiter Schlagschuss, Stefan, geht um einen Kollegen, den du sehr, sehr gut kennst. Er ist zurückgetreten. GM Barry Trotz macht Schluss als General Manager bei den Nashville Predators. Wann genau steht noch nicht fest, denn er wird das Amt noch so lange weiterführen, bis er eine Nachfolge gefunden hat. Du kennst Barry Trotz recht gut, Stefan. Weißt du mehr über die Gründe für den plötzlichen Rücktritt? Was ist passiert? Was hat das Private, das Sportliche damit zu tun? Und wer könnte sein Nachfolger werden?
Gut, die genauen Gründe sind immer schwierig. Aber ich weiß, Barry Trotz, Barry ist ein extremer Familienmensch, für den die Familie ein absoluter Nummer eins steht. Und er hat jetzt er ist, glaube ich, Trainer der Nashville Predators geworden, müsste gewesen sein, 98 oder so. Und seit 98 ist er jetzt in einer Situation, wo er eben als Trainer oder Manager arbeitet. Und ich glaube, er hat einfach für sich selber die Entscheidung getroffen, dass es genug ist, dass es vorbei ist. Er möchte nicht mehr. Ich glaube auch, dass die Nashville Predators, sein Vertrag würde auslaufen nach der nächsten Saison, dass die Nashville Predators aber mit ihrem neuen Besitzer gerne eine Veränderung vornehmen wollten. Es ihnen aber extrem wichtig war, nicht an der Legacy oder dem Denkmal, sage ich jetzt, von Barry Trotz in Nashville zu kratzen, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, genauso aufzuhören, wie er das möchte. Und ich glaube, da haben sie einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Barry Trotz hat für die Nashville Predators unglaublich viel geleistet in ihrer kompletten Zeit. Und von daher ist es, glaube ich, ein guter Weg. Ich sehe ihn nicht irgendwo anders. Ich glaube nicht, dass Barry Trotz jetzt in Nashville aufhört und in zwei Jahren irgendwo anders zum Arbeiten anfängt. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen bei ihm. Man soll nie, nie sagen, aber im Endeffekt, das ist, glaube ich, der richtige Schritt für beide. Es war jetzt nicht so, dass er sehr erfolgreich gearbeitet hat als Manager in Nashville. Ich sehe Barry sowieso mehr als Trainer als alles andere. Und von daher, glaube ich, haben beide Seiten hier einen sehr guten Weg gefunden, diese Situation zu lösen. Und wie gesagt, Barry ist ein Freund und ich hoffe, dass er im Endeffekt alles das bekommt, was er möchte. Und er hat sich, wenn es denn so ist, seinen Ruhestand auch wirklich verdient. Und das ist okay, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen mehr an sich und seine Familie denkt.
Absolut. Schauen wir schon mal ein bisschen voraus auf den Draft 2026. Da gab es auch einen Zwischenfall, möchte ich es mal nennen, denn der voraussichtliche First Overall Pick, Gavin McKenna, ein Stürmer, der war in den Schlagzeilen gestanden in den letzten Wochen und zwar aufgrund einer Schlägerei. Was ist denn genau passiert, Stefan? Wie könnte das den Draft beeinflussen und zieht Ivar Stenberg jetzt plötzlich vorbei und ist der neue Favorit?
Okay, also ich glaube, Stenberg ist schon bei der Junioren-WM ein bisschen an ihm vorbeigezogen, aber das hat rein eishockeytechnische Gründe. Ich glaube, dass Jeremy McKenna, dass da sich da ein bisschen was verändert hat, eishockeytechnisch. Was ist genau passiert bei dieser Situation? Ich kenne auch nur alle die Gerüchte, alle die Sachen, die gesagt worden sind. Er war zusammen mit seinen Mannschaftskollegen und seiner Familie und anderen Familien auch in unterwegs nach ihrem Spiel in diesem Freiluftspiel eben am Penn State. Und angeblich war jemand da, der einfach nicht aufgehört hat, seine Mutter zu beleidigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich, wenn das so war, klar, Gewalt sollte nie die Lösung sein, aber ich sehe das jetzt im Endeffekt so. Hättest du meine Mutter beleidigt, hätte ich genauso reagiert. Also ich mache ihm da keinen Vorwurf. Es ist nie schön, wenn es zu einer Situation kommt. Es ist nie schön, wenn dabei jemand verletzt wird. Aber Und natürlich ist Jeremy McKenna auch ein Spieler aufgrund seines Statuses, der angreifbar ist. Und wer weiß, also ich gehe eigentlich davon aus, dass der Gegenpart es im Endeffekt genau auf diese Situation angelegt hat und wahrscheinlich gehofft hat, dass er eine auf die Zwiebel bekommt und jetzt innerhalb der nächsten 3 Monate wahrscheinlich vor Gericht geht, um Jeremy McKenna für viel Geld zu verklagen. Das ist leider so, das ist die Realität der Sache, aber Fakt ist, ich kann mir nicht vorstellen, die NHL-Mannschaften werden natürlich ihre Hausaufgaben machen, werden genau rausfinden, was passiert ist, aber ich sag's jetzt nur mal so, wenn es wirklich so war, dass dieser andere Typ seine Mutter auf diese Art und Weise beleidigt hat und Jeremy McKenna deshalb so reagiert hat, also in Nürnberg dürfte er immer spielen, deshalb, das würde für mich keinen Unterschied machen. Also da nochmal, wir sind gesellschaftlich an einem Punkt angekommen, wo, glaube ich, viel zu viele Leute der Meinung sind, sie dürfen sagen, was sie wollen, ohne mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen. Und ich will jetzt auf keinen Fall Gewalt verherrlichen. Aber ab und zu gehört dir halt auch mal eine gescheuert und fertig. Das ist so. Okay. In meinen Augen jedenfalls. Also ich weiß, da kriege ich jetzt wieder Feuer, Gegenwehr. Und ist auch okay so. Ist auch völlig in Ordnung so. Kann ich leben mit. Aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem.
Dann schauen wir nach Südwestflorida, nach Tampa. Da gab es ja die Stadium Series der Tampa Bay Lightning gegen die Boston Bruins. Das Ganze mit einem Piratenthema, wirklich überall mit ganz viel Liebe zum Detail. Gab da auch eine riesige Landkarte rund um die Eisfläche mit Ortsbeschreibungen wie Crosscheck Cup, Hattrick Höhle, Ginzel Grotte, Hetman Riff oder Kutscherow Bucht. Also einfach toll gemacht. Stefan, was hat dir bei dem Event am besten gefallen? Das Sportliche, gab ja immerhin ein spannendes 6:5 nach Penaltyschießen für Tampa und eine Aufholjagd der Boston Bruins. Die waren ja zwischenzeitlich schon 1:5 zurück. Oder war es der Goalie-Fight zwischen Wasilewski und Swayman? Oder war es am Ende doch das Outfit von Lightning-Trainer John Cooper?
Für mich war es das Sportliche, weil ich normalerweise kein großer Fan dieser Spiele bin, weil ich immer das Gefühl habe, dass das Eishockey selber an sich ein bisschen untergeht, aufgrund der ganzen Show, die sehr gut ist. Fakt ist, für mich die Freiluftspiele in der NHL sind für die Zuschauer, sind für die Fans, sind schwierig anzuschauen auch vor Ort. Du sitzt weit, weit weg, du kannst das Spiel nicht wirklich verfolgen. Es geht da wirklich um die Show, es geht da darum, in dem Moment Eishockey zu verkaufen. Und oft ist das Spiel für mich dabei ein bisschen leidtragend, weil es einfach keine wirklichen Emotionen aufbringt. Und dieses Spiel war einfach ein hervorragendes Eishockeyspiel mit vielen Emotionen. Ein sehr gutes, spannendes Spiel, das Spaß gemacht hat. Und wenn jedes Freiluftspiel im Endeffekt so ist, dann können wir gerne mehr davon haben. Aber normalerweise bin ich kein großer Fan davon. Dieses Spiel war sehr gut. Das Outfit von John Cooper, ich habe die Erklärung gehört. Warum? Ich finde es interessant, ich finde es gut. Dieser Mann, du siehst, es hat unglaublich viel Spaß bei seiner Arbeit. Ohne dass das in irgendeiner Art und Weise von seiner Professionalität irgendwas wegnimmt. Und von daher ist es eine tolle Sache, ist gut fürs Eishockey, ist gut, den Sport zu verkaufen. Und wenn das dann ein Fachmann wie John Cooper macht, der hauptsächlich dafür steht, für Erfolg steht und für gute Arbeit steht, dann ist das umso wertvoller.
Dann kommen wir zu Schlagschuss Nummer 5 von 6. Der geht um Patrick Kane. Der hat nämlich Mike Modano überholt und ist jetzt der US-Amerikaner mit den meisten Punkten in der National Hockey League. 1345 Spiele, 500 Tore, unfassbar, 875 Assists, also 1375 Scorerpunkte. Der junge Mann ist schon 37 Jahre alt, spielt seine 19. NHL-Saison, 11 Playoff-Runs darunter, 3 Stanley Cup-Siege mit den Chicago Blackhawks, zahlreiche individuelle Trophäen wie Conn Smythe, Art Ross Hart, Calder Trophy, Ted Lindsay Award auch noch geholt. Also eigentlich alles, was man gewinnen kann. Ich meine trotzdem, in den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhiger geworden um Patrick Kane. Warum ist das so, Stefan? Und was ist dieser Spieler, Patrick Kane, ja nochmal, für einen Mensch- und Eishockeyspieler?
Warum ist es ruhiger geworden für ihn? Da gibt es ein gutes Sprichwort, Vater Zeit verliert nie. Das ist einfach so. Er wird älter. Das Spiel hat sich verändert. Er ist einfach körperlich, physisch nicht mehr in der Lage, auf diesem Niveau zu spielen. Es gibt da immer mal wieder eine Ausnahme, nehme ich jetzt Sidney Crosby dazu. Aber selbst beim Ovechkin siehst du dieses Jahr, dass 40 halt einfach eine Zahl ist, die anfängt weh zu tun. Und von daher ist das völlig normal, dass man irgendwann auch mal langsamer wird und sportlich abbaut. Abbaut wieder in Klammern, weil er trotzdem noch auf sehr hohem Niveau spielt. Patrick Kane hat alles erreicht, was du als Eishockeyspieler mannschaftlich und individuell erreichen kannst. Der hat sich jetzt ein eigenes Denkmal gesetzt, noch eins gesetzt, sag ich mal, da gibt's schon ein paar, aber noch eins gesetzt, indem er der erfolgreichste oder punktbeste amerikanische Spieler aller Zeiten ist. Und seine Karriere wird in der Hall of Fame enden. Seine Karriere wird damit enden, dass seine Nummer in Chicago unter die Hallendecke gezogen wird. Und er wird in die Geschichte eingehen als bester oder einer der zwei, drei besten amerikanischen Eishockeyspieler aller Zeiten. Und das ist völlig gerechtfertigt so. Und da kannst du nur deinen Hut ziehen vor.
Und dann hören wir mit einer weiteren Feel-Good-Geschichte auf. Unser sechster Schlagschuss geht um Alexander Barkov. Der ist noch vor der Olympiapause aufs Eis zurückgekehrt. Erstmal nur aufs Trainingseis, aber auch das ist schon eigentlich ein großer Schritt. Ich meine, Kreuz- und Innenbandriss im ersten Training, im Trainingcamp jetzt im Sommer. Jetzt ist er schon wieder zurück, muss man sagen. Er wird allerdings, nur um die Erwartungshaltung so ein bisschen zu dämpfen, wohl noch bis April ausfallen, also nicht in einem NHL-Spiel auftauchen. Wer dann aber wahrscheinlich bereit für die Playoffs, sollten sie denn kommen. Deswegen die Frage an dich, Stefan, wie wichtig ist der Kapitän für seine Florida Panthers und schafft es Florida trotz 8 Punkten Rückstand überhaupt noch in die Playoffs?
Er ist unglaublich wichtig für sie. Er ist ihr bester Spieler, er ist der Spieler, der ihnen die meisten Möglichkeiten gibt. Er schafft Zeit und Raum für seine Mitspieler. Er kann in jedem Spiel gegen die Top Reihe der anderen Mannschaften spielen, ich will jetzt immer nicht sagen ausschalten, weil wenn man die Statistiken eines Connor McDavid auch im Finale gesehen hat, ist er nicht ausgeschaltet worden, aber er hat den besten Weg gefunden, Connor McDavid, sage ich jetzt mal, ruhig zu stellen, so dass seine Mannschaft gewinnen kann. Er ist ohne Frage der wichtigste Spieler für die Florida Panthers und hat ihnen unglaublich gefehlt zum jetzigen Zeitpunkt. Leider wird's nicht reichen. Ich glaube nicht, dass die Florida Panthers noch in die Playoffs kommen werden. Dafür müssen sie an zu vielen Mannschaften vorbei. Man soll nie sagen, aber statistisch gesehen sind sie zu weit weg, obwohl alles sehr eng ist. Aber ich glaube dieses Jahr nicht daran. Aber man wird sehen, was passiert. Ja, man wird sehen, was passiert.
Wir schauen gespannt zu. Last but not least gebe ich noch einen Hinweis an euch, denn die NHL kommt in Kürze nach Deutschland. Schaut mal vorbei in Düsseldorf. Freut euch schon mal auf die Hockey Days. Ihr habt es hier zuerst gehört. Morgen gibt's dann alle weiteren Infos. Morgen heißt am Dienstag. Schaut einfach mal auf nhl.com.de. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber wie gesagt, zuerst gehört hier. Stefan, vielen lieben Dank für deine Expertise einmal mehr. Ich sage ganz liebe Grüße rüber in die USA und ich würde sagen, Daumen drücken. Morgen Abend gegen Frankreich. Danke dir, Stefan.
Alles klar. Ich danke dir auch, Ruppi.
Servus, macht's gut.